Guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich freue mich, dass Sie hier zugeschaltet haben zur Glaubensinformation aus dem Stadtdekanat Wuppertal. Mein Name ist Werner Kleine und ich freue mich, wenn Sie live dabei sind. Wir schreiben heute den 8. Januar im Jahr des Herrn 2025. Ihnen allen also noch ein frohes und gesegnetes neues Jahr. Nach dem jüdischen Kalender ist es heute der 8. Schwat im Jahr 5785 seit Erschaffung der Welt. Sie können sich hier live in das Webinar hineinschalten, wenn Sie den Link www.kck42.de/webinar nutzen. Dann sehe ich Sie hier in der Teilnehmerliste und Sie können theoretisch und praktisch natürlich sich dann per Handhebefunktion hier melden und ich könnte Sie Ihnen dann das Wort erteilen. Sie schauen aber vielleicht auch via Facebook zu. Auch dort übertragen wir live hin. Dort können Sie die Kommentarfunktion nutzen, wenn Sie eine Frage haben. Ich versuche, den Stream hier einigermaßen mit im Blick zu behalten. Möglicherweise schauen Sie sich aber auch die Aufzeichnung an, die wir kurz nach der Live-Übertragung auf YouTube in unserem YouTube-Channel KatCityKirche Video veröffentlichen. Da gibt es eine Playlist zur Glaubensinformation, wo wir alle Glaubensinformationen, die wir live gestreamt haben, veröffentlichen. Zu dieser Playlist kommen Sie auch, wenn Sie diesen QR-Code hier über meiner Schulter einscannen, dann werden Sie direkt dorthin geführt. Oder Sie hören sich vielleicht die Audioaufzeichnung in unserem Podcast an. Dorthin kommen Sie, wenn Sie ins Internet gehen, unter podcast.pr-werner-kleine.de. Dort können Sie sich den RSS-Feed zur Glaubensinformation kopieren, in einem Podcatcher Ihrer Wahl eingeben. Dann können Sie die Audiodateien dort haben. Sie können aber in dem Podcatcher auch einfach nach der Glaubensinformation suchen. Und werden da sicherlich fündig, dann können Sie die auch abonnieren und bekommen jeweils die aktuelle Folge kurz nach der Veröffentlichung automatisch in den Podcatcher Ihrer Wahl gespielt. Wie auch immer, wann auch immer, wo auch immer Sie uns zuschauen, seien Sie mir herzlich gegrüßt. Wie immer am Anfang der kurze Hinweis. Wenn Sie Feedbacks zu unseren Übertragungen hier haben, Themenwünsche, Themenanregungen, theologische Fragen allgemeiner Natur, dann scheuen Sie sich nicht mehr, eine E-Mail zu schreiben. Nutzen Sie dazu die E-Mail-Adresse info@katholische-citykirche-wuppertal.de. Die kommt dann direkt zu mir. Ich verspreche, jede E-Mail zu beantworten. Kann manchmal je nach Mailaufkommen etwas Zeit kosten. Ich antworte aber auf jeden Fall. Wenn Sie keine Antwort von mir erhalten, das ist in jüngerer Zeit wohl ein, zweimal passiert, dann ist die Mail bei mir nicht angekommen. Dann schicken Sie mir einfach noch einmal eine neue Mail. Keine Mail soll verloren gehen. Also ich lasse keine Mail unbeantwortet. Wenn eine Antwort ausbleibt, versuchen Sie es einfach erneut. Bedanken möchte ich mich in diesem Jahr oder direkt am Anfang des Jahres für einige Mails, die mich gerade über den Jahreswechsel erreicht haben, mit sehr interessanten Themenanregungen. Eine Themenanregung, da geht es um die Frage Jesus als hoher Priester nach der Ordnung Melchisedeks. Da sind wir im Hebräerbrief. Da gibt es schon eine Glaubensinformation zum Hebräerbrief. Aber die Frage ist noch spezieller. Was heißt denn Priester nach der Ordnung Melchisedeks? Und damit sind wir im altehrwürdigen Bund. Hochinteressante Themenanregung werde ich in der nächsten Saison mit Sicherheit entsprechend aufgreifen. Und dann hat mich eine sehr schöne Mail erreicht von einer Hörerin, die wohl regelmäßig die Glaubensinformationen hier hört als Podcast, die sogar in Italien bei einer Pilgerreise die erste Möglichkeit genutzt hat, in einer Pilgerherberge, wo es WLAN gab, um sich die aktuelle Folge herunterzuladen. Ehrt mich sehr. Vielen Dank für diese schönen Feedbacks. Also wie gesagt, Sie merken, die Mails kommen an. Schicken Sie mir gerne eine Mail. Ich versuche, jede Mail nicht nur zu lesen, sondern wenn Fragen drin sind, auch entsprechend zu antworten. Und natürlich, Ihre Themenwünsche sind herzlich willkommen. Heute geht es um das Thema Alles Windhauch, Qohelet, der biblische Skeptiker, so der Titel. Und auf dieses Thema bin ich aus einem, wie soll ich sagen, biografischen Punkt gekommen. Ich bin mittlerweile Ende 50. Die Jugendzeit liegt mittlerweile dann doch einige Zeit her. Aber manche Erinnerung aus der Jugendzeit ist doch recht lebendig. Unter anderem eine Verbindung zum Kloster Maria Laach am Laacher See in der Eifel. Dort bin ich damals mit meiner Firmengruppe gewesen. Da war ich 13 Jahre alt. Wir haben dort in der Jugendherberge ein Wochenende verbracht, haben am Stundengebet teilgenommen, hat mich sehr fasziniert und das hat dazu geführt, dass ich ein paar Jahre später mit einigen Freunden immer wieder mal im Kloster selbst zu Gast war, im Gästebereich. Wenn man dort als Gast im Klosterbereich selbst ist, konnte man soweit gewollt, am mönchischen Leben, am monastischen Leben teilnehmen. Man konnte mit dem Abt Bohnen schnippeln in der Küche, man saß im Refektorium, nahm am Stundengebet teil, fand ich hochinteressant. Vor allen Dingen fand ich das als 14-15er hochinteressant, dass in einem Saal, wo lauter Mönche saßen, beim Mittagessen man nur die Gabeln klappern hörte und nicht gesprochen wurde. Denn das Mittagessen wird in der benediktinischen Tradition, Maria Lach ist das ja ein Benediktinerorden nach der Beuroner Kongregation, wird schweigend eingenommen und doch nicht ganz schweigend, denn es gibt eine Tischlesung. Einer der Mönche hat die Aufgabe, von einer erhöhten Kanzel, so war es damals jedenfalls, etwas vorzulesen. Und die Tischlesung bestand immer aus der Verlesung kapitelweise eines theologischen Werkes, war damals vieles noch zu hoch für mich, Väterliteratur, Besinnliches, aber es gab am Anfang immer auch eine Lesung aus einem biblischen Buch. Und das werde ich nie vergessen, wie aus dem Buch Kohelet verlesen wurde. Und die Worte, die ich dort zuerst hörte, waren Windhauch, Windhauch, alles Windhauch. Und dann gab es in dieser Lesung immer wieder dieses Wort Windhauch. Das schwankte bei uns jungen Kerlen damals zwischen Amüsement und Erstaunen. Aber Sie sehen, dass ich mich noch 45 Jahre danach noch lebendig an dieses Erlebnis erinnere. Es hat mich also damals offenkundig sehr beeindruckt. Viel verstanden habe ich damals von dem, was dort verlesen wurde, nicht. Aber vielleicht, wer weiß es schon, ist das mit einer der Aspekte, warum ich mich dann irgendwann mal, ob schon eher naturwissenschaftlich orientiert, aufgemacht habe, um Theologie zu studieren. Das Buch Kohelet gehört sicherlich zu den Büchern, die sich nicht sofort so erschließen. Es ist kein Erzählbuch, da finden keine Geschichten drin statt. Und im Titel zu dieser Glaubensinformation habe ich ja geschrieben, Kohelet, der biblische Skeptiker. Und das ist eigentlich schon zu kurz gegriffen, denn dieses Buch selber ist nicht nur skeptisch, auch. Es ist ein Buch, das vielfältige Perspektiven aufweist. Es ist ein Buch, das auch Lebensfreude verstrahlt. Es schwankt zwischen Pessimismus und Zuversicht. Und das hat vielleicht etwas damit zu tun, in welcher Zeit entsteht dieses Buch. Und das machen wir Bibelwissenschaftler ja immer, wenn wir etwas, eine biblische Schrift uns vornehmen, vor uns haben, dann stellt sich natürlich zuerst mal die Frage, wer hat es geschrieben, wann wurde es geschrieben, wo wurde es geschrieben, weil die Einordnung in den zeitgenössischen Kontext der Entstehung natürlich auch schon Hinweise gibt, wie sollte es ausgelegt werden. Da sind wir schon beim Namen des Buches Kohelet. Hört sich an wie ein Eigenname, als sei das ein Name. Das Wort Kohelet kommt aber aus dem Hebräischen und bedeutet übersetzt wortwörtlich Prediger, Verkünder, Ausleger der Schrift. In der Septuaginta wird es mit Ekklesiastes angegeben, also der Redner in der Versammlung. Und so ist es auch aufgebaut. Es ist ein Buch, ja, das vielleicht nicht so aus einem Guss ist, aber es enthält Mahnungen, es enthält Weisungen, es hinterfragt Sprüche und Lebensweisheiten, es zitiert Sprüche und Lebensweisheiten und es formuliert Sprüche und Lebensweisheiten. Es ist so eine Art Ratgeber für die Versammlung, so könnte man es quasi übersetzen. Wenn wir direkt, und da schauen wir direkt einmal in ein Textstück hinein, denn das ist nicht ganz uninteressant, was da das Buch Kohelet selber zu sagt. Jetzt muss ich mal gucken, dass ich Ihnen auch die richtige Seite hier angebe. Da haben wir es. Das beginnt also in Kapitel 1, Vers 1. Worte Kohelets des Davidsohns, der König in Jerusalem war. Der Sohn Davids, der König in Jerusalem war, ist Salomo gewesen. Und Salomo gilt ja als äußerst weiser Mensch. Und man traut ihm offenkundig zu, dieses Buch zu schreiben. Es gibt also in der theologischen Geschichte durchaus die Tradition, dass die Ich-Perspektive, aus der der Autor des Buches Kohelet spricht, mit König Salomo zu identifizieren. Der hat nun halt im 9. Jahrhundert vor Christus gelebt. Das Buch selber, das Hebräisch, das in dem Buch selber gesprochen wird, ist aber viel späteren Datums. Das Buch selber ist wahrscheinlich zwischen dem 3. und dem 2. Jahrhundert vor unserer Zeitrechnung geschrieben worden, was den König Salomo als eigentlichen Autor dann eher ausschließt. Es sei denn, man habe hier, und das ist ja in anderen Büchern des altehrwürdigen Bundes eben auch durchaus der Fall, man habe hier Sprüche Salomos Jahrhunderte später noch einmal fixiert. Ausgeschlossen ist das nicht, aber dass Salomo selber unmittelbar der Autor des Königbuches, des Buches Kohelet sei, das muss man sicherlich dann eher in Frage stellen. Aber dass eine Spruchtradition auf ihn zurückgeht, das mag durchaus sein. Als Entstehungsort wird heute überwiegend Jerusalem selbst angenommen. Manche Exegeten sehen aber auch Alexandria als Ursprungsort. Ich persönlich neige eher zu der Jerusalemer Tradition, weil die Originalschrift, die steht selber im Tanach, ist also auch Teil der hebräischen Bibel, eben auf Hebräisch verfasst ist. Einige Sprüche aus dem Buch Kohelet werden innerbiblisch, zum Beispiel im Buch Jesus Sirach zitiert. Es muss also da schon entsprechend vorgelegt haben. Auch das finden wir ja immer wieder, dass die Bibel sich teilweise selbst zitiert, zumindest wenn wir den Kanon, den wir heute haben, als Bibel annehmen. Im Neuen Testament etwa beispielsweise der zweite Petrusbrief, der auf die Paulusbriefe zurückgreift. Im Buch Jesus Sirach wird offenkundig eben auch auf das Buch Kohelet rekurriert. Der gesamte Duktus des Buches Kohelet zeigt, dass es unter dem starken Einfluss des Hellenismus steht. Es ist eine Zeit des Umbruchs. Man setzt sich in Israel, in Judäa mit fremdem Gedankengut auseinander. Man muss sich damit auseinandersetzen, dass bestimmte Traditionen abbrechen, verschwinden, sich verändern, etwas Neues entsteht, eine neue Kultur entsteht in Judäa. Und genau in diese Umbruchzeit hinein verfasst das Buch Kohelet seine Ratschläge, die eben zwischen manchmal einer sehr pessimistischen Sicht schwanken, einer sehr skeptizistischen Sicht auf die Wirklichkeit, dann aber eben auch starke zuversichtliche Teile anhaben. Von daher muss ich den Titel, den ich dem heutigen Abend gegeben habe, dann auch ein wenig korrigieren. Ich habe ja überschrieben, Kohelet, der biblische Skeptiker. Man könnte auch durchaus sagen, Kohelet schwankt zwischen Skepsis, Pessimismus und Zuversicht. So gesehen ist er ein durchaus moderner Zeitgenosse, denn heute stellt sich ja auch oft die Frage, müssen wir eher pessimistisch sein oder optimistisch sein? Harald Martenstein hat gerade in der aktuellen Ausgabe oder in der letzten Ausgabe des Zeitmagazins dazu ja einen Beitrag verfasst, weil er sich selber eher als Pessimist sieht, aber sagt, der Optimist hat durchaus eben auch seine Berechtigung. Vielleicht darf man das gar nicht so schwarz-weiß sehen, dass man sagt Pessimismus oder Optimismus. Vielleicht muss man mehr wie Kohelet denken. Eine gewisse Skepsis ist angeraten. Dabei aber darf man nicht die Zuversicht verlieren, weil die Zuversicht natürlich die Motivation ist, weiterzugehen, neu zu forschen, die Zukunft zu gestalten. Darin ist Kohelet durchaus modern, denn wir leben ja selber wieder in einer solchen Umbruchszeit. Wie gesagt, wir schreiben an dem Tag, wo ich hier live sende, den 8. Januar im Jahr des Herrn 2025. Die Nachrichten, die ich gerade vorhin noch gehört habe, sind natürlich merkwürdig, wenn man hört, Donald Trump möchte Grönland übernehmen, er möchte Kanada als Bundesland eingliedern, er fordert 5% des Erhöhung des Etats auf 5% und, als wenn Donald Trump der König der Welt wäre. Den scheint überhaupt nicht zu interessieren, was da ist, aber alle sind ganz nervös. Die Kriege in der Ukraine, im Nahen Osten und so weiter. Wir leben in einer Zeit, wo das Bewährte, das Vergangene auf die Probe gestellt wird, wir das Neue noch nicht sehen. Zum Beispiel natürlich auch, was den Klimawandel angeht. Heute schon wieder im Internet, bei Facebook ist ja dankbar für Blödsinn aller Art. Faktenchecks sind da ja auch nicht mehr nötig, hat Mark Zuckerberg ja auch gerade heute und gestern verkündet. Werden dann immer Zeitungen von 1974 veröffentlicht, wo es auch schon mal im Januar 15 Grad war. Da kann man immer nur sagen, Leute, das eine ist Klima, das andere ist Wetter. Dass jetzt mal ein paar warme Tage im Januar waren, hat nicht zwingend etwas mit dem Klimawandel zu tun. Es geht da um globale und längere Prozesse. Das ist Klima. Das Aktuelle ist Wetter. Da gibt es einen Unterschied zwischen. Aber wir sind beim Klimawandel. Wenn man da zum Beispiel Fridays for Future hört, wichtige Jugendbewegungen, die ja auch so ein bisschen am Verschwinden ist, aber die natürlich den Finger in die richtige Wunde gelegt haben. Und dann dieser Spruch, der dazu kommt, wir sind jung, wir sind laut, weil ihr unsere Zukunft klaut. Das ist ein Spruch, den kenne ich so ähnlich aus meiner Jugend. Ich bin in den 70ern groß geworden, da gab es die No-Future-Bewegung. Auch da gab es schon die Angst vor dem Klimawandel und es gibt keine Zukunft. Würde Kohelet so nur zur Hälfte unterschreiben? Natürlich ist er ein Skeptiker. Aber er hat auch diese Zuversicht, nach vorne zu schauen und sagen, das Gute muss man schon auch selbst in die Hand nehmen. Da werden wir gleich den einen oder anderen Text sehen. Und Kohelet setzt sich mit zeitgenössischen Philosophien, zu seiner Zeit natürlich insbesondere die hellenistischen Philosophien, auseinander. Er sitzt nicht unter einer Glasglocke und sagt nur so, wir sind der heilige Rest, wir bleiben schön für uns. Wir machen ein bisschen auch ganz aktuell Zimzum und beschränken uns auf uns selbst und die ganze Welt draußen ist ohnehin böse. Nein, Kohelet setzt sich mit den Geistesströmungen auseinander, hat dazu eine eigene Sicht, eine eigene Meinung. Das Buch Kohelet ist nicht aus einem Guss. Man kann es nicht wie ein Geschichtsbuch, ein Erzählbuch von vorn nach hinten lesen. Es ist eher eine Sammlung von Lebensweisheiten, von Predigten, von philosophischen kleinen Essays und Überlegungen. Und ein verbindendes Element ist immer wieder der berühmte Windhauch, der mich als Jugendlicher so fasziniert hat. Und damit beginnt das Buch dann auch schon direkt mit dem großen Windhauch. Und da schauen wir direkt einmal in den Beginn gleich hinein. Denn der Windhauch, den könnte man in der Tradition Kohelets durchaus so als eine Anklage sehen, wo Kohelet vielleicht sagt, wir sollten die Dinge in dieser Welt, das So-Sein der Welt, nicht allzu ernst nehmen, denn in der Eitelkeit, die uns Menschen zu eigen ist, und wem fiel da nicht Donald Trump ein, die ist vergänglich. Alles hat seine Zeit, auch ein Zitat aus dem Buch Kohelet, die Dinge kommen, die Dinge gehen. Man darf nur die eigene Richtschnur nicht vergessen. Die Dinge sind in sich vergänglich, zerrießen uns zwischen den Fingern. Wenn wir glauben, wir könnten etwas behalten, uns würde etwas gehören, dann erliegen wir da einem Irrtum. Auf der anderen Seite kennt Kohelet, und das korrespondiert dazu, die Idee des Guten, aber eher im Sinne eines Carpe Diem, eines Nütze, eines Behüte den Tag. Es ist der Augenblick, in dem sich das ereignet. Das ist durchaus ja eine typisch jüdische Denkweise. Wir hellenistisch geprägten Menschen, wir europäisch geprägten Menschen denken ja eher in gestern, heute, morgen. Und wir planen, damit wir auch Sicherheiten haben. Die semitischen Sprachen, insbesondere auch das Hebräische, kennt diese Denkweise so nicht, sondern sie denken eher, auch die Denkweise ist eher präsentisch, dass jetzt die Gegenwart ist das, was zählt. Und das Gute hier und jetzt zu verwirklichen, nicht morgen und nicht übermorgen, das ist das, worum es geht. Natürlich eine interessante Idee an einem 8. Januar, wo die guten Vorsätze auch schon ihr Haltbarkeitsdatum um eine Woche überschritten haben. Denn das, was man sich am 31.12. als guten Vorsatz für das folgende Jahr vornimmt, ist ja meistens am Neujahrsmorgen schon längst Geschichte. Das hat damit zu tun, dass wir Menschen eigentlich nicht in größeren Zeiträumen, ja, wir können das schon denken, aber wir können sie nicht erfassen. Kohelet würde immer sagen, das Gute ereignet sich im Hier und Jetzt, der Augenblick ist das, was zählt. Er kennt einen Faktor, sagen wir mal, oder einen Richtpunkt, auf den der Mensch sein Handeln ausrichtet, das ist Gott und die Gottesfurcht. Das ist natürlich etwas, darüber kann man heute und muss man heute diskutieren. Viele Menschen, die gar keinen Gottesglauben mehr haben, würden an dieser Stelle aussteigen. Aber da wäre ja natürlich wichtig, die Frage zu stellen, was ist denn für dich die Richtschnur, an der du dein Handeln orientierst? Da würden manche vielleicht zum Beispiel sagen, die allgemeine Erklärung der Menschenrechte. Ja, aber was ist, wenn dieser Konsens aufgekündigt wird? Das ist gut, aber was ist, wenn der Konsens aufgekündigt wird, wie zum Beispiel Putin es tut, wie Trump es tut und wie, man muss es manchmal auch so sagen, mancher Politiker in unseren Landen es latent tut. Denken Sie nur an einen Ministerpräsidenten aus dem Süden Deutschlands. Den Namen sage ich jetzt nicht, aber Sie werden darauf kommen, denn der isst sehr gern und macht davon auch Fotos im Internet, der jetzt alle möglichen potenziellen Koalitionen für die Bundestagswahl am 23. Februar schon ausschließt. Er möchte nicht mit den SPD, er möchte nicht mit den Grünen koalieren. Die FDP wird es möglicherweise, je nachdem wie die Wahl läuft, gar nicht schaffen. Ja, mit wem möchte er denn dann koalieren? Da werden Worte gemacht, die am Ende des Satzes schon unwahr sind. Wo richtet ein solcher Ministerpräsident sein Handeln dran aus? Die Frage muss man ja jedem stellen, ob gottgläubig oder nicht, woran orientierst du dein Handeln? Kohelet setzt Gott und die Gottesfurcht als Richtpunkt, als Leuchtturm auf, an dem er sein Handeln orientiert. Und das Ganze kulminiert in einer Reflexion über das Wesen der Zeit, die wir uns gleich auch anschauen werden. Und damit sind die Eingangsworte auch schon Damit sieht er einfach so genug gewechselt. Wir schauen mal direkt in den Text hinein und beginnen einmal mit dem Anfang. Den blende ich Ihnen nach alter Väter Sitte natürlich hier ein. Und ich empfehle hier nochmal gern diesen bibleserver.de, den Sie aufrufen können. Der Bibleserver enthält ja eine ganze Reihe von Übersetzungen, die Luther-Übersetzung etwa. Ich arbeite hier mit der Einheitsübersetzung nicht, weil die so besonders exorbitant gut wäre. Sie ist nicht schlecht, aber sie hat manchmal ihre Schwächen, sondern weil es die Übersetzung ist, die in unserer römisch-katholischen Tradition der Liturgie verkündet wird. Den ersten Vers, den hatten wir schon, Worte Kohelets, des Davidsohns, der König in Jerusalem war. Und dann beginnt es mit dem Vorspruch, und Sie ahnen, das waren, als ich damals im Kloster Maria Laach war, offenkundig direkt hörten wir den Anfang des Buches Kohelet. Windhauch, Windhauch, sagte Kohelet, Windhauch, Windhauch, das alles ist Windhauch. Welchen Vorteil hat der Mensch von all seinem Besitz, für den er sich anstrengt unter der Sonne? Das ist meine Ansage. Direkt am Beginn des Buches Kohelet, damit ist im Prinzip die Duftmarke gesetzt. Der Wind weht nicht nur, wie er will, er geht auch über die Wiese, über das Gras, wie er will, wie es einem Psalm heißt. Er verweht die Blumen des Feldes, alles ist letzten Endes vergänglich. Was kann der Mensch für sich in Anspruch nehmen, was er nicht gleichzeitig verlieren würde? Der Mensch kann nichts gewährleisten. Und so geht es dann weiter. Eine Generation geht, eine andere kommt. Die Erde steht in Ewigkeit. Die Sonne, die aufging und wieder unterging, atemlos jagt sie zurück an den Ort, wo sie wieder aufgeht. Er weht nach Süden, dreht nach Norden, dreht, dreht, weht der Wind. Weil er sich immer zu drin dreht, kehrt er zurück, der Wind. Alle Flüsse fließen ins Meer, das Meer wird nicht voll. Zu dem Ort, wo die Flüsse entspringen, kehren sie zurück, um wieder zu entspringen. Alle Dinge sind rastlos tätig, kein Mensch kann alles ausdrücken, nie wird ein Auge satt, wenn es sie beobachtet, nie wird ein Ohr vom Hören voll. Was geschehen ist, wird wieder geschehen, was getan wurde, wird man wieder tun, es gibt nichts Neues unter der Sonne. Zwar gibt es bisweilen ein Ding, von dem es heißt, sieh dir das an, das ist etwas Neues, aber auch das gab es schon in den Zeiten, die vor uns gewesen sind, nur gibt es keine Erinnerung an die früheren und auch an die späteren, die erst kommen werden, auch an sie wird es keine Erinnerung geben bei denen, die noch später kommen werden. Da haben Sie den Skeptiker, und zwar in Reinform, und er spricht in meinen Augen wahr. Eine Generation geht, eine andere Generation kommt. Der Schlusssatz dieses Abschnittes, den wir gerade hatten, war, nur gibt es keine Erinnerung an die früheren und auch an die späteren, die erst kommen werden. Auch an sie wird es keine Erinnerung geben bei denen, die noch später kommen werden. Dieser Text, aufgeschrieben im dritten, vielleicht im zweiten Jahrhundert vor Christus, könnte moderner nicht sein. Heute wissen wir aus der Generationenforschung, dass unser aktives Gedächtnis vielleicht die Spanne von 120 Jahren umfasst. Warum? Unsere Lebenserwartung liegt, je nachdem, ob Sie männlichen oder weiblichen Geschlecht sind, oder man muss in heutigen Zeiten sagen, ob Sie ein XX-Chromosom oder ein XY-Chromosom in Ihrem Chromosomensatz haben. So etwa bei 80 Jahren, mal ein paar Jahre mehr, mal ein paar Jahre weniger, je nachdem, welcher Chromosomensatz da die Oberherrschaft hat. Dazu kommt das Wissen der Eltern, die ja ein wenig länger als wir gelebt haben, die uns aber aktiv erzählt haben, und das Wissen der Großeltern, sofern wir sie erlebt haben. Die haben Erlebnisse gemacht, die wir nicht kennen, aber die sie uns lebendig vermitteln konnten, weil sie sie erfahren haben. Dieses Generationenwissen ist ja zum Beispiel für das Entstehen des Neuen Testamentes, für das Entstehen der Evangelien von Bedeutung, weil die Evangelien ja in diesem Zeitpunkt entstehen, wo noch Augen- und Ohrenzeugen der Ereignisse um diesen Jesus von Nazareth da sind, bald aber biografisch nicht mehr da sein werden. Dieses Wissen ist für uns heute bedeutsam, weil wir noch einige wenige haben, die den Holocaust, die Shoah, an sich über sich ergehen lassen mussten. Diese Augenzeuginnen und Augenzeugen sind aber hochbetagt mittlerweile. Sie können uns noch lebendig, authentisch von diesem furchtbaren Menschheitsverbrechen berichten, aber sie werden bald nicht mehr da sein. Ich bin ein 1966er Jahrgang, ich kenne diese Geschichten selber noch, aber die junge Generation wird keinen lebendigen Zugriff mehr darauf haben. In biblischen Zeiten im Neuen Testament hat man deshalb die Evangelien zu dem Zeitpunkt aufgeschrieben, wo sie noch von Augen- und Ohrenzeugen verifiziert werden konnten. Jetzt gibt es solche Projekte wie zum Beispiel von Steven Spielberg oder Yad Vashem, wo man das versucht zu fixieren, aber die Lebendigkeit des Zeugnisses wird zunehmend weniger werden. Und damit wird eine Generation heranwachsen, die das Ganze nur noch museal wahrnimmt. Das ist nicht nichts. Aber es ist dann eben auch nur noch ein Denkmal, zu dem man eigentlich keinen emotionalen Bezug mehr hat. Ähnlich geht es ja mit unserem eigenen Leben. Wer kennt sie nicht? Die geliebten Eltern, die Mütter und Väter, die auf dem Sterbebett sagen: Kind, vergiss mich nicht. Ja, wie könnte ein Kind seine Mutter, seinen Vater vergessen, ob im Guten oder im Schlechten? Aber spätestens die übernächste Generation wird gar nicht mehr wissen, wer Mutter oder Vater war. Diese Hoffnung, dass wir unser Leben, unseren Namen unauslöschlich in die Geschichte eingeschrieben haben, die ist doch nur wenigen im Guten wie im weniger Guten vergönnt. Und ob da die Erinnerung immer authentisch ist, ist ja nochmal eine andere Frage. Das weiß offenkundig auch schon Kohelet, wenn er eben im Vers 11 des ersten Kapitels hier schreibt: Nur gibt es keine Erinnerung an die früheren und auch an die späteren, die erst kommen werden. Da weiß man ja gar nicht, wer kommt. Auch an sie wird es keine Erinnerung geben bei denen, die noch später kommen werden. Also die große Hoffnung, dass unser Leben in seiner Einzigartigkeit doch bewahrenswert wäre, die bekommt hier einen radikalen Strich durch die Rechnung. Früher oder später werden wir noch nichtmals Geschichte sein. Irgendwann wird man unsere Geschichte vergessen haben. So ergeht es ja vielen, die in den Ruhestand gehen schon. In all der Unersetzlichkeit, die man sich im beruflichen Leben angeeignet hat, stellt man noch fest, 4 Wochen nach dem Ruhestand haben die Dinge eine eigene Entwicklung genommen. Oder wie ich es sage, es wird der Tag kommen, da werde ich in meinen Ruhestand gehen. Dann wird man eine Woche danach noch sagen, das war ein netter Kerl. 2 Wochen später wird man vielleicht noch Erinnerungen haben, was man gemacht hat. 3 Wochen später werden neue Namen neue Duftmarken setzen. So ist das Leben. Oder um es mit Kohelet zu sagen: Windhauch, Windhauch, alles ist Windhauch. Dieses Leben ist rastlos. Dinge kommen, Dinge gehen. Wir können nichts festhalten. Das, was gerade noch auf uns zukam in der Zukunft, rinnt uns im Moment durch die Finger aus dem nächsten Moment Vergangenheit und vieles wird dem Vergessen anheimfallen. Kohelet schreibt weiter, ich blende Ihnen den Text wieder ein. Hier ist dann übrigens noch ein Satz direkt am Anfang im Vers 12, der mit Salomo in Verbindung gebracht wird. Ich, Kohelet, war in Jerusalem König über Israel. Also er war Sohn Davids und in Jerusalem König über Israel. Daher die Identifikation auch mit Salomo. Ich hatte mir vorgenommen, das Wissen daraufhin zu untersuchen und zu erforschen, ob nicht alles, was unter dem Himmel getan wurde, ein schlechtes Geschäft war, für das die einzelnen Menschen durch Gottes Auftrag sich abgemüht haben. Ich beobachtete alle Taten, die unter der Sonne getan wurden. Das Ergebnis, das ist alles Windhauch und Luftgespinst. Was krumm ist, kann man nicht gerade biegen. Was nicht da ist, kann man nicht zählen. Ich überlegte mir Folgendes: Ich habe mein Wissen immerzu vergrößert, sodass ich jetzt darin jeden übertreffe, der vor mir über Jerusalem geherrscht hat. Oft konnte ich Wissen und Können beobachten. So habe ich mir vorgenommen, zu erkennen, was Wissen wirklich ist und zu erkennen, was Verblendung und Unwissen wirklich ist. Ich erkannte, dass auch dieses ein Luftgespinst ist, denn viel Wissen, viel Ärger. Wer das Können vermehrt, der mehrt die Sorge. Der Mensch versucht allem, was ist, Sinn zu geben. Der Mensch ist ein Forscher. Wir haben einen neuen Kollegen in der katholischen Citykirche Wuppertal, hat vor einigen Tagen seinen Dienst aufgenommen und ich habe heute mit Freude festgestellt, dass wir eine gemeinsame Leidenschaft zu Star Trek teilen. Ich erwähne das hier deshalb, erstens, weil ich glaube, dass er zuguckt, zweitens, viele Grüße, zweitens, weil auch bei Star Trek, und da ist egal, welche der Serien Sie nehmen, ja dieses Wir sind Forscher wichtig ist. Der Sinn des Lebens scheint in der Zukunft, die dort gedacht ist, im Forschen in sich zu bestehen. Daraus ergeben sich die Abenteuer. Das Vermehren von Wissen dient der Lösung der aktuellen Probleme. Das Leben in sich hat einen Sinn. Aber ein Sinn, der als solches nicht fassbar ist. In ähnlicher Weise scheint hier der Autor des Buches Kohelet zu denken, wenn er eben in nahezu philosophischer Manier die Vermehrung des Wissens als solches preist, um gleichzeitig festzustellen, dass auch das alles nur ein Luftgespinst, dass auch das alles nur Windhauch ist. Und auch da hat er ja recht. Ich kann das nachempfinden. Ich bin auch jemand, der sehr interessiert ist, immer mehr Wissen zu haben, Dinge zu verstehen, verstandesmäßig zu durchdringen. Aber wenn man eine Frage beantwortet hat, tauchen doch schon zwei neue auf. Und es wird der Tag kommen, wo oben hier mein Arbeitsspeicher der Vergänglichkeit anheimgegeben wird. Ich kann nichts von dem, was ich mir einverleibt habe an Wissen, ich kann es aufschreiben, ich kann versuchen, dem noch eine Gestalt zu geben, aber das alles ist vergänglich. Und vergänglicher, als man denkt in der Moderne. Ist das nicht erstaunlich, dass wir noch Hieroglyphen, die 2, 3, 4, teilweise 5000 Jahre alt sind, noch überliefert haben, in Stein gemeißelt, teilweise die Mühe haben, sie zu entziffern, aber wenn man so einen Stein von Rosetta findet, dann kann man's. Versuchen Sie mal eine CD aus den 90er Jahren im CD-Player auszulesen. Wenn Sie Glück haben, funktioniert die noch. Wenn Sie Pech haben, ist die schon dem Verfall anheimgegeben werden. Sie kann gar nicht lesen. Meine Dissertation, die ich im Jahr 2002 auf eine 3,5-Zoll-Diskette gespeichert habe, fehlt mir schon das Auslesegerät für. Und selbst wenn ich hätte, es hätte, kann mein heutiges Betriebssystem den Zeichencode von damals lesen? Nein, wahrscheinlich nicht mehr. Die Moderne bringt eine Fülle an Vermehrung von Wissen mit sich, mit Internet und allem drum und dran. Aber der Verfall ist heute größer als in früheren Zeiten, wo man mit Mühe und Not, mit Hammer und Meißel seine Buchstaben in einen Felsen ritzen musste. Es gibt heute Projekte, die das Wissen absichern wollen. Kürzlich sah ich eine Sendung, die das Ganze auf Mikrofischfilm speichert, die dann in irgendwo da, wo im Moment noch ewiges Eis ist, man muss ja sagen, ewiges Eis noch ist, niedergelegt werden, weil man da hofft, dass die 1 bis 2000 Jahre überdauern. Aber auch die werden irgendwann, wenn man es nicht reproduziert, vergänglich sein. Bücher überdauern vielleicht, je nachdem, welchen Säuregehalt das Papier hat, 100, 200 Jahre, manche natürlich sehr lange. Das heißt, die Moderne bringt mit ihrer Vermehrung des Wissens, die wir im Internet haben, gleichzeitig auch eine Vergänglichkeit mit sich, weil die modernen Speichermedien gar nicht diese Lebensdauer haben, beziehungsweise Dinge, die wir vor 20 Jahren gespeichert haben, heute entweder gar nicht auslesbar sind oder die modernen Geräte die Codes gar nicht mehr entziffern können. Nicht alles, was modern ist, ist gut, aber das Wissen vermehrt sich. Das scheint, möchte man fast meinen, Coëlette schon vorhergesehen zu haben, dass auch das Wissen, das wir anhäufen, in sich einer Vergänglichkeit unterlegen ist. Es verwundert deshalb nicht, dass Coëlette zwar der Bildung auch ein hohes Lied singt und sich damit befasst, aber das Ganze natürlich immer unter dem Siegel der Bedingtheit wahrnimmt. Deswegen machen wir jetzt mal einen Sprung im Buch Coëlette. Wir springen ins zweite Kapitel und folgen da den Versen 12 bis 23. Der Prediger schreibt dort: Ich dachte nach, indem ich beobachtete, was Wissen wirklich ist und was Verblendung und Unwissen wirklich sind. Außerdem, was für ein Mann wird auf den König folgen, den sie einst eingesetzt haben? Ich beobachtete, es gibt einen Vorteil, den das Wissen bietet, aber nicht das Unwissen, wie es einen Vorteil gibt, den das Licht bietet, aber nicht die Dunkelheit. Der Gebildete hat Augen im Kopf, der Ungebildete tappt im Dunkeln. Aber ich erkannte auch, beide trifft ein und dasselbe Geschick. Ich dachte mir, was den Ungebildeten trifft, trifft also auch mich. Warum bin ich dann über die Maßen gebildet? Und ich überlegte mir, dass auch das Windhauch ist. Denn an den Gebildeten gibt es ebenso wenig wie an den Ungebildeten eine Erinnerung, die ewig währt, weil man schon in den Tagen, die bald kommen, beide vergessen wird. Wie ist es also möglich, dass der Gebildete ebenso sterben muss wie der Ungebildete? Da verdroß mich das Leben, denn das Tun, das unter der Sonne getan wurde, lastet auf mir als etwas Schlimmes. Denn es ist alles Windhauch und Luftgespinst. Mich verdroß auch mein ganzer Besitz, für den ich mich unter der Sonne anstrenge und dem ich dem Menschen überlassen muss, der nach mir kommt. Wer weiß, ob er ein Wissender oder ein Unwissender, ob er ein Wissender ist oder ein Unwissender. Jedenfalls wird er über meinen ganzen Besitz verfügen, für den ich mich unter der Sonne angestrengt und mein Wissen eingesetzt habe. Auch das ist Windhauch. Ich stellte mich um und überließ mich der Verzweiflung über meinen ganzen Besitz, für den ich mich unter der Sonne angestrengt hatte. Denn es kommt vor, dass ein Mensch, dessen Besitz durch Wissen, Können und Erfolg erworben wurde, ihn einem anderen, der sich dafür nicht angestrengt hat, als dessen Anteil überlassen muss. Auch das ist Windhauch und etwas Schlimmes, das häufig vorkommt. Was erhält der Mensch dann durch seinen ganzen Besitz und durch das Gespinst seines Geistes, für die er sich unter der Sonne anstrengt? Alle Tage besteht sein Geschäft nur aus Sorge und Ärger Und selbst in der Nacht kommt sein Geist nicht zur Ruhe. Auch das ist Windhauch. Wir sind im Jahr 2025 und immer wieder wird über so etwas wie Erbschaftssteuer diskutiert, weil es sich ja um die Frage dreht, dass manche übermäßig reich werden durch Erbschaften, die sie ja nicht verdient haben. Sie haben nichts dafür getan, sind einfach nur Sohn oder Tochter von Herrn oder Frau sehr reich, überreich. Das spielt ja eine Rolle. Da hat jemand mal Reichtum erworben und muss es am Ende des Lebens, weil man ja nichts mit in den Sarg nehmen kann. Das letzte Hemd hat eben keine Taschen. Denen, die nach ihm kommen, überlassen, die es vielleicht verschleudern werden, die es vielleicht weiter vermehren werden. Ob sie gebildet oder ungebildet sind, weiß man ja auch nicht immer. Letzten Endes ist das ganze Streben nach Reichtum Windhauch. Nichts. Qohelet stellt hier also die radikale Frage nach dem Sinn. Und er stellt sie sogar mit Blick auf Bildung oder Unbildung. Für ihn hat Bildung einen hohen Wert. Es ist zweifelsohne besser, ein Wissender zu sein als ein Unwissender. Wobei man manchmal auch sagen könnte, die Unwissenden leben vielleicht manchmal glücklicher, weil sie in manche Probleme gar keine Einsicht haben. Aber für Qohelet ist das klar, es ist besser, das Streben nach Wissen zu besitzen, die Dinge zu durchdringen, obwohl man ja nie auf den Grund kommt. Aber auch dem Wissenden und dem Unwissenden ist eins gemeinsam, nämlich die Sterblichkeit und das dem Vergessen anheimfallen. Daraus kann man den Schluss ziehen, ist doch alles sinnlos. So weit würde Qohelet nie gehen. Denn für ihn ist es letzten Endes die Frage, was macht es dann für einen Sinn, weil es der Augenblick ist, der zählt. Das Hier und Jetzt ist das Wichtige. Nicht das Streben in eine ungewisse Zukunft. Wir wissen doch gar nicht, ob wir den morgigen Tag überhaupt überleben werden. Niemand weiß, ob er morgen Abend den Sonnenuntergang erleben wird. Es könnte morgen der letzte Tag sein. Heute könnte der letzte Tag sein. Wenn das ganze Leben also nicht in sich eine völlig nihilistische Quatschangelegenheit wäre, heißt das, gestalte, genieße den Augenblick. Dafür ist Bildung und Wissen notwendig. Strebe aber nicht danach, dir einen ewigen Besitz zu schaffen hier auf der Erde, denn der wird vergehen, ihr ein anderer wird sich damit möglicherweise guten, wo du für ein ganzes Leben lang gearbeitet hast. Heißt das, dass Qohelet so eine Art Work-Life-Balance die Rede redet? Das Wort redet? Vielleicht. Aber eigentlich geht es ihm noch um ein viel tieferes Durchdringen. Da werden wir gleich nämlich sehen, wenn er sich mit dem Wesen der Zeit befasst und wenn er das Glück der Partnerschaft hinterfragt. Da zählt nämlich auch das Momentum des Augenblicks. Schauen wir uns mal seine Überlegungen zum Wesen der Zeit an. Er hat ja im ersten Kapitel schon eine ganz kurze Andeutung gemacht, dass zwar Dinge sich wiederholen und man denkt, man hätte etwas Neues, aber er hat ja, Remarque vorwegnehmend, im Westen nichts Neues, schon formuliert, es gibt nichts Neues unter der Sonne. Eigentlich ist alles schon einmal da gewesen. Und eigentlich könnte man da voneinander und untereinander profitieren. Aber wir Menschen tun es nicht, weil wir eigentlich immer wieder neu unsere eigenen Erfahrungen machen müssen. Das Erfahrungswissen der Altvorderen nehmen wir bestenfalls zur Kenntnis. Aber wir sind alle mal jung gewesen und haben diese Ahnung gehabt. Eigentlich wissen wir es als Jugend, als Jugendliche, als junge Menschen besser als die Altvorderen, bis wir selbst zu den Alten geworden sind und über die dann jungen Menschen ein wenig die Nase rümpfen, weil wir denken, was haben die eigentlich? Glauben die, die wüssten es besser als wir? So ist das Leben. Und so schreibt Qohelet im dritten Kapitel, ein sehr berühmtes, weil die Worte aus dem dritten Kapitel gerade die ersten Verse oft zitiert werden. Alles hat seine Stunde. Für jedes Geschehen unter dem Himmel gibt es eine bestimmte Zeit, eine Zeit zum Gebären und eine Zeit zum Sterben, eine Zeit zum Pflanzen und eine Zeit zum Ausreißen der Pflanzen, eine Zeit zum Töten und eine Zeit zum Heilen, eine Zeit zum Niederreißen und eine Zeit zum Bauen, eine Zeit zum Weinen und eine Zeit zum Lachen, eine Zeit für die Klage und eine Zeit für den Tanz, eine Zeit zum Steine werfen und eine Zeit zum Steine sammeln, eine Zeit zum Umarmen und eine Zeit, die Umarmung zu lösen, eine Zeit zum Suchen und eine Zeit zum Verlieren, eine Zeit zum Behalten und eine Zeit zum Wegwerfen. Eine Zeit zum Zerreißen, eine Zeit zum Zusammennähen. Eine Zeit zum Schweigen und eine Zeit zum Reden. Eine Zeit zum Lieben und eine Zeit zum Hassen. Eine Zeit für den Krieg und eine Zeit für den Frieden. Wenn jemand etwas tut, welchen Vorteil hat er davon, dass er sich anstrengt? Ich sah mir das Geschäft an, für das jeder Mensch durch Gottes Auftrag sich abmüht. Das alles hat er schön gemacht zu seiner Zeit. Überdies hat er die Ewigkeit in ihr Herz hineingelegt, doch ohne dass der Mensch das Tun, das Gott getan, von seinem Anfang bis zu seinem Ende wiederfinden könnte. Ich hatte erkannt, es gibt kein in allem Tun gründendes Glück, es sei denn, ein jeder freut sich und so verschafft er sich Glück, während er noch lebt. Wobei zugleich immer, wenn ein Mensch isst und trinkt und durch seinen ganzen Besitz das Glück kennenlernt, das ein Geschenk Gottes ist. Jetzt erkannte ich, alles, was Gott tut, geschieht in Ewigkeit. Man kann nichts hinzufügen und nichts abschneiden, und Gott hat bewirkt, dass die Menschen ihn fürchten. Was auch immer geschehen ist, war schon vorher da, und was geschehen soll, ist schon geschehen, und Gott wird das Verjagte wieder suchen. Vor allen Dingen die ersten Verse hier aus dem dritten Kapitel sind bekannt, diese Reflexion über die Zeit, die in diesen Gegensatzpaaren aufgelistet wird. Eine Zeit zum Kriegen, eine Zeit zum Frieden, eine Zeit zum Gebären, eine Zeit zum Sterben. Alles hat unter dem Himmel seine Stunde und seine Zeit. Und alles kommt auch zu seiner Zeit. Es ist sogar ein wenig fatalistisch, was Kohelet hier schreibt, so als hätte der Mensch letzten Endes gar keine andere Wahl. Und so ist es ja manchmal auch. Manche Dinge können wir nicht beeinflussen. Wir müssen ihnen begegnen, als Herausforderung, die Herausforderung annehmend diese Dinge gestalten. Und es hilft auch nichts, dann dahin zu sitzen und zu sagen, ich möchte, dass jetzt anders ist. Kann man machen. Aber die Dinge werden sich nicht ändern. Qualet scheint hier ein Fatalist zu sein. Vielleicht ist er darin aber auch ein Realist, denn er kommt ja zu einem interessanten Schluss. Er schreibt ja, nachdem er dieses kleine zeitreflektierende Gedicht aufgelistet hat, wenn jemand etwas tut, welchen Vorteil hat er davon, dass er sich anstrengt, frage. Ich sah mir das Geschäft an, für das jeder Mensch durch Gottes Auftrag sich abmüht. Aha, Gott erteilt einen Auftrag und der Mensch muss sich mit diesem Auftrag abmühen. Das alles hat er schön gemacht zu seiner Zeit. Überdies hat er die Ewigkeit in ihr Herz hineingelegt, doch ohne dass der Mensch das Tun, das Gott getan hat, von seinem Anfang bis zu seinem Ende wiederfinden könnte. Hier stößt Qualet ein wichtiges Thema ein, das auch in der modernen Philosophie hinterfragt wurde. Man muss nur an Levinas denken, die Reflexion über die Zeit und Ähnliches. Die Zeit ist ja, wie wir sie erleben, ein scheinbares Kontinuum, ein Kontinuum. Ich betone ein scheinbares Kontinuum, weil die moderne Physik, die Quantenmechanik und so weiter ja entdeckt hat, dass die Zeit selbst gar nicht kontinuierlich abläuft, sondern, wenn Sie häufiger zuschauen, werden Sie den Begriff schon kennen, der Planck-Zeit und des Planck-Raumes ja in sehr, sehr kleinen Einheiten. Bei der Planck-Zeit ist, glaube ich, 10 hoch minus 45 Sekunden. Alles, was unterhalb dieser Schwelle ist, ist nicht beobachtbar. Man weiß sogar gar nicht, ob die Naturgesetze dann noch gelten. Sie können gelten, sie können nicht gelten, man weiß es nicht. Die Zeit läuft in diesen sehr kleinen Einheiten ab, sodass eher die Frage entstünde, was ist denn eigentlich dazwischen? Hat im Übrigen auch zur Folge, dass selbst der Urknall eine Hypothese ist, die nicht beweisbar ist, weil man bis 10 hoch minus 45 Sekunden an den Urknall heranrechnen kann, den Moment selber aber gar nicht fassen kann. Scheinbar leben wir also in einem Kontinuum, das nicht reversibel ist. Also der Zeitstrahl läuft in eine Richtung. Wenn man ihn rechnerisch umkehren wollte und das Universum rückwärts liefe, müsste man eine gigantische Energieaufmenge aufbringen, die im Universum zur Verfügung stehende Energie bei weitem überträfe. Geht also nicht. Qualet aber geht, dem dieses naturwissenschaftliche Wissen ja noch völlig fremd war, aber er kommt durch Überlegung dazu, dass er in Vers 11 eben schreibt, überdies hat er die Ewigkeit in ihr Herz gelegt. Der Mensch hat in sich zumindest die Potenz, über sich hinaus diesen Ewigkeitsfunken zu spüren. Heißt nicht, dass jeder Mensch das tut. Spätestens seit dem Buch von Jan Lofeld, nichts, was glaubt, wer nicht an Gott glaubt, ist ja klar, nicht jeder Mensch stellt sich diese ultimativen Fragen. Das ist eine Unterstellung, die machen wir als Kirche gerne, macht aber gar nicht jeder Mensch. Die aber, die sich stellen, für die diese Frage irgendwie von Relevanz ist oder die sie interessant finden, die können in sich schon diesen Funken spüren, dass der Mensch über sich hinausläuft. Da sind wir immer noch nicht bei Gottes Glaube. Aber Qualet stellt schon fest, Gott, er glaubt an Gott, legt diesen Funken der Ewigkeit ins Herz. Und jetzt stellt sich die Frage, was ist denn eigentlich Ewigkeit? Qualet legt im Vers 11 eine erste Definition vor. Ich lese den ganzen Vers nochmal. Das alles hat er schön gemacht zu seiner Zeit. Entschuldigung. Überdies hat er die Ewigkeit in ihr Herz hineingelegt, doch ohne dass der Mensch das Tun, das Gott getan hat, von seinem Anfang bis zu seinem Ende wiederfinden könnte. Die Ewigkeit erscheint hier erstmal als eine Art Hülle der Zeit, wo die ganze Zeit drin aufgehoben ist, und zwar die ganze Zeit, wobei wir gerade schon naturwissenschaftlich gehört haben, das kannte der Kohelet noch nicht, dass der Anfang selber schon gar nicht greif ist und ich formuliere mal hypothetisch möglicherweise auch so die Zeit, denn zu einem Ende kommt, der Endpunkt der Zeit nicht wirklich greifbar ist. Der Mensch wird also das Ganze der Zeit, sofern Ewigkeit als Fülle der Zeit verstanden wird, nicht fassen können. Den Ewigkeitsbegriff entfaltet Kohelet dann aber im Folgenden. Ich lese die Verse noch einmal vor. Ich hatte erkannt, es gibt kein in allem Tun gründendes Glück, es sei denn, ein jeder freut sich und so verschafft er sich Glück, während er noch lebt. Das ist aber ein momentanes Aspekt, ein momentaner Aspekt. Der Mensch strebt nach Glück, aber Glück ist nichts, was von dauerhaftem Zustand wäre. Glück ist ein momentanes Augenblicksgeschehen, kann auch ein paar Augenblicke dauern, aber Glück ist nichts, was man fixieren und dauerhaft konservieren könnte. Jetzt erkannte ich, alles, was Gott tut, geschieht in Ewigkeit. Man kann nichts hinzufügen, nichts abschneiden und Gott hat bewirkt, dass die Menschen ihn fürchten. Also immer noch diese Idee einer Fülle der Zeit. Aber wie kann denn Fülle der Zeit gedacht werden, wenn wir auf dem Zeitstrahl immer nur einen Moment oder eine gewisse kleine Zeitspanne erfassen können? Fülle der Zeit wäre ja so wie ein Container, in dem die ganze Zeit schon da wäre, obwohl manches in der Zeit sich ja noch gar nicht ereignet. Wenn Sie vor einigen Monaten mal hier die Folge der Offenbarung des Johannes gehört haben, dann erinnern Sie sich vielleicht noch dran, und ich lege Ihnen den Link in die Shownotes zu dieser Folge, weil auch der Seher Johannes sich ja zeitphilosophisch mit dem Verhältnis von Zeit und Ewigkeit befasst und in der Idee des Sehers Johannes in der Offenbarung die Ewigkeit ja etwas Zeitloses ist. Ewigkeit definiert sich dadurch, dass Zeit und Raum in der uns bekannten Weise nicht existieren, ja sogar dieser Aspekt des Werdens und Vergehens existiert nicht. Die Zeit kommt aus der Ewigkeit und geht in die Ewigkeit zurück, sodass die Ewigkeit, die Fülle der Zeit, ist komprimiert auf einem Punkt, der keine Ausdehnung hat. Schauen Sie sich die Folge nochmal an, weil ich da auch die eine oder andere Grafik habe. Auch, ich habe ja auch schon mal eine Sendung zum Verhältnis von Zeit und Ewigkeit gemacht. Da gibt es dann ein paar Grafiken dazu. Das Ganze kann man jetzt hier für den Kohelet nicht einfach so übertragen zur Anwendung bringen. Aber dass Ewigkeit sich dadurch definiert, dass sie eine Fülle der Zeiten ist und allein deshalb für den Menschen nicht erfassbar ist, das scheint bei Kohelet auf. Und auch dieser punktuelle Aspekt, weil die Ewigkeit in einem Glücksmoment im Herzen des Menschen aufleuchtet und er darf dieses Moment hat, von dem Goethe sagt, Augenblick verweile, du bist so schön. Man kann ihn aber nicht festhalten. Das heißt, im Glück ereignet oder in der Glückserfahrung ereignet sich ein Aufblitzen der Ewigkeit, ein Aufblitzen des Himmels im Herzen der Menschen. Und so kommt Kohelet in Vers 15 dann zum Schluss. Was auch immer geschehen ist, war schon vorher da und was geschehen soll, ist schon geschehen und Gott wird das Verjagte wieder suchen. Das ist also ein Kreislauf, was aber damit auch klar ist. In dieser gedanklichen Übung am Beginn des Kapitels mit den Gegensatzpaaren kann man nicht sagen, das kommt von Gott, das kommt nicht von Gott. Gebären und Sterben, Krieg und Frieden, Werden und Vergehen, Lieben und Hassen, all das spielt sich in der Fülle der Zeit ab, die von Gott kommt, die auf Gott läuft und die in ihm Sinn und Ursprung hat. Wir gehen einen Schritt weiter, denn das Thema Glück ist ja aufgeschehen. Und da enthält das Buch Kohelet eine, wie ich persönlich finde, wunderbare, schöne und sehr lebensnahe Reflexion über das Glück der Partnerschaft. Übrigens, ein Teil davon gehört zu den beliebtesten Hochzeitslesungen. Und die schauen wir uns mal näher an. Da sind wir im Kapitel 4. Wir blättern also ein Kapitel weiter und gehen im Kapitel 4 ab dem Vers 7, also die Verse 7 bis 12. Und wieder habe ich etwas unter der Sonne beobachtet, das Windhauch ist. Es kommt vor, dass jemand allein steht und niemanden bei sich hat. Ja, er besitzt nicht einmal einen Sohn oder Bruder, aber sein Besitz ist ohne Grenzen und überdies kann sein Auge vom Reichtum nicht genug bekommen. Doch für wen strenge ich mich dann an und warum gönne ich mir kein Glück? Auch das ist Winter und ein schlechtes Geschäft. Zwei sind besser als einer allein. falls sie nur reichen Ertrag aus ihrem Besitz ziehen. Denn wenn sie hinfallen, richtet einer den anderen auf. Doch wehe dem, der alleine ist, wenn er hinfällt, ohne dass einer bei ihm ist, der ihn aufrichtet. Außerdem, wenn zwei zusammen schlafen, wärmt einer den anderen, einer allein, wie soll er warm werden? Und wenn jemand einen Einzelnen auch überwältigt, zwei sind ihm gewachsen und eine dreifache Schnur reißt nicht so schnell. Sie ahnen es, es sind die letzten Verse, die oft bei Hochzeiten oder nicht selten bei Hochzeiten als Lesung genommen werden. Und das, wie ich finde, nicht ganz zu Unrecht, denn da steckt ja durchaus ein gewisses Maß an Weisheit drin. Aber das Interessante ist, dass Kohelet hier die Idee des Glücks nochmal umfasst und wegführt vom Anhäufen von Besitz. Ein Mensch, der reich ist, aber einsam, mag sich von seinem Reichtum jede Menge Besitz erkaufen können, aber das Glück bekommt er dadurch noch nicht. Kohelet kreist ja die ganze Zeit um die Frage, was macht dieses Leben überhaupt für einen Sinn, wenn alles Windhauch ist? Und wir sind schon auf die Idee gekommen, dass es der Moment ist, der Glücksmoment. Und wo findet Kohelet den Glücksmoment? In der Partnerschaft. Da, wo zwei Menschen sind. Und es muss nicht unbedingt, zumindest geht er hier nicht davon aus, von einer heterosexuellen Partnerschaft. Es muss noch nicht mal eine sexuelle Partnerschaft sein. Zwei Menschen, die sich gegenseitig ergänzen, können ein Glücksempfinden haben. Das mag sexueller Natur sein, es mag aber auch sein, dass zwei Menschen einfach an einem Projekt arbeiten und dieses Projekt gemeinsam nach vorne bringen. Der zweite Mensch, der hinzukommt, ist immer der, der die eigene ich-bezogene Sicht des Einzelnen übersteigt. Das ist ja notwendig, denn wir Menschen können die Welt immer nur von unserem Standpunkt aus betrachten. Das ist der Mittelpunkt der Welt, den ich mir selber schaffe und von dem ich mir dann möglicherweise einbilde, ich sei der Mittelpunkt der Welt. Und wenn ich mich selber narzisstisch verabsolutiere, dann bin ich natürlich beleidigt, wenn andere meinen Mittelpunkt der Welt nicht teilen, wenn sie dem nicht zustimmen. Viele Politiker heute funktionieren so, die überhaupt nicht mehr in der Lage sind, von sich zu abstrahieren. Da kommt Kohelet und sagt, dafür alleine kannst du nichts kaufen, im Gegenteil, du wirst unglücklich werden. Du kannst noch so reich sein, wenn du nicht in der Lage bist, von dir zu abstrahieren, wirst du dein Glück nicht finden. Das Glück findet man in einer ergänzenden Seele, so formuliere ich es jetzt mal, in einer Partnerschaft. Denn wenn einer hinfällt, kann der andere ihn aufrichten. Und dann geht er weiter, wenn zwei zusammen schlafen, wärmt einer den anderen. Da steckt also auch eine Komponente, eine emotionale Komponente drin. Einer allein, wie soll er warm werden? Und wenn jemand einen Einzelnen auch überwältigt, zwei sind ihm gewachsen und eine dreifache Schnur reißt nicht so schnell. Wer jetzt der Dritte im Bunde ist, in der Partnerschaft könnte zum Beispiel der Nachwuchs sein. Da, wo ein Kind ist oder wo Kinder sind, wachsen die Bindungen. Zumindest ist das so von der Natur gedacht. Natürlich können auch solche Beziehungen auseinandergehen, das ist nicht die Frage. Aber eben nicht selten unter Dramen. Oder man kann es auf Gott beziehen. Da, wo zwei Menschen miteinander verbunden sind, ist das so, ich gehe jetzt mal davon zwei liebenden Menschen aus, als Beispiel, ich habe vorhin gesagt, dass es auch größer gedacht werden kann, aber zwei liebende Menschen. Verliebt sein ist ein Zustand vorübergehenden Glücks, die Schmetterlinge im Bauch fliegen halt nur einen Sommer lang. Wenn aus Verliebtheit Liebe wird, dann hat die Beziehung ein Fundament bekommen, aber das Grau des Alltags suppt auch hinein. Und die Liebe bewährt sich gerade in den Zeiten, wo es oft schwierig wird, weil einer der beiden eben hinfällt, symbolisch gesprochen. Der andere versucht, ihn aufzurichten, als Anker zu sein. In einer gesunden Beziehung ist das übrigens so, dass das nicht immer so alles immer permanent auf Augenhöhe ist, sondern gesunde Beziehungen changieren. Da haben wir Augenhöhe-Momente, dann gibt es Momente der Komplementarität, die aber wechseln, sodass der eine den anderen aufrichtet und dann ist es vielleicht später mal der andere, der den wieder aufrichtet. Dann ist eine Partnerschaft im weitesten Sinne gesund. Was aber ist, wenn beide down sind? Warum auch immer. Was ist, wenn beide down sind? Ich weiß nicht, ob Sie den Tatort, den Kölner Tatort vom letzten Sonntag gesehen haben, wo es ja um die Schulden ging, Restschuld hieß er, glaube ich. Da gab es ja diese Szene, wo dieses Paar, sie Geigerin mit Arthrose, die nicht mehr spielen konnte, er Lehrer mit Burnout und er hat irgendwann ihre Geige, an der ihr Herz hing, verkauft, um irgendwie an Finanzen zu kommen und das war der Moment, wo die Ehe auseinanderging. Beide waren down. Und es fehlte der Dritte im Bunde, der das noch zusammenhielt. Für uns Christinnen und Christen könnte das auch Gott sein. Unter seinem Siegel wird ja die Verbindung in einer Ehe geschlossen. Das heißt, wenn beide down sind, der eine dem anderen nicht mehr aufhalten kann, dann könnte Gott der Dritte im Bunde sein, wo man mit Blick auf ihn vielleicht doch weiter in die Zukunft gehen kann, bis bessere Zeiten kommen. Das genau ist der Punkt. Qohelet ist kein Pessimist, der nur das Schlechte sehen will. Qohelet ist vielleicht ein Skeptiker, der die Realität sieht, wie sie nun halt ist, der sich ihr stellt und genau darin die Zuversicht aufrichtet, weil er sagt, ja, es gibt eine Zeit des Scheiterns, aber eben auch eine Zeit des Aufbauens. Und wer seinen Blick auf den Dritten im Bunde, wenn ich den jetzt mal hier hineinlese, richtet, der hat schon eine gute Möglichkeit, dass eine dreifache Schnur eben nicht so schnell reißt. Also Qohelet ist jemand, der ein lebensbejahender Skeptiker, der aber sich nicht in Träumereien ergeht, sondern der Wirklichkeit so annimmt, wie die Wirklichkeit sich ihm stellt. Ein besonderes Kapitel, und daran merkt man, dass Qohelet eben kein Buch aus einem Guss ist, und da will ich Sie jetzt nur darauf verweisen, ist zum Beispiel das siebte Kapitel, wenn wir mal nach vorne blättern. Denn im siebten Kapitel kommen eine ganze Reihe von Sprüchen. Sie sehen das hier, wenn ich Ihnen den Text hier einblende, an den Überschriften, dass da immer eine Überschrift kommt. Die gehören übrigens natürlich nicht zum Urbestand des Textes, sondern die sind von den Herausgebern, in diesem Fall der Einheitsübersetzung, eingefügt worden. Danach kommen immer nur ein paar Verse, weil da so eine ganze Reihe von Spruchweisheiten kommt. Lesen jetzt nur mal die ersten durch. Zum Thema Bildung. Besser die Mahnrede eines Gebildeten anhören, als dem Gesang der Ungebildeten lauschen. Denn wie das Prasseln der Dornen unter dem Kessel, so ist das Lachen der Ungebildeten. Aber auch das ist Windhauch, denn Erpressung verblendet den Gebildeten und Bestechung verdirbt den Verstand. Schauen Sie sich irgendeine der Talkshows an, die bis zur Bundestagswahl versendet werden sollen. Schauen Sie sich den US-amerikanischen Wahlkampf an. Schauen Sie sich die Selbstdarstellung von vielen Politikern und Politikern an. Dann wissen Sie, worauf Qohelet hier abhebt. Besser der Ausgang einer Sache als ihr Anfang, besser Langmut als Hochmut, hab keinen Missmut, sodass du dich ärgerst, denn Ärger steckt in den Ungebildeten, doch frag nicht, wie kommt es, dass die früheren Zeiten besser waren als unsere, denn deine Frage zeugt nicht von Wissen. So ist es. Frühere Zeiten waren nicht besser als unsere. In früheren Zeiten lag zum Beispiel Deutschland in Schutt und Asche, weil irgendjemand dachte, er wäre der Führer dieser Welt. Hat Hermann Hesse recht, wenn er sagt, und jedem Anfang wohnt ein Zauber inne? Kann man nicht zwingend sagen. Am 31. Januar des Jahres 1933 gab es einen Anfang, aber dem wohnte kein Zauber immer, sondern ein Scheitern. Qohelet sieht das voraus, wenn er sagt, besser der Ausgang einer Sache als ihr Anfang. Erst von hinten her kann man beurteilen, ob eine Sache gut war oder nicht. Es zählt, um ein Bonmot eines frühen Bundeskanzlers zu nehmen, das, was hinten rauskommt. Das Ergebnis ist das, worum es geht. Wir müssen die Sache, wie Kanzlerin Merkel es mal formuliert hat, von hinten her denken. Wo wollen wir hin? Welchen Weg müssen wir gehen, um an das Ergebnis zu kommen? Sind wir bereit, wenn wir merken, dass wir auf Hindernisse zu stoßen, das Hindernis zu umgehen, das Hindernis zu bewältigen, vielleicht eine Kursänderung vorzunehmen? All die Dinge wären Qohelet nicht fremd. Aber er sagt eben auch, frag nicht, wie es kommt, dass frühere Zeiten besser. Na, er sagt eben auch, hab keinen Missmut, sodass du dich ärgerst, denn der Ärger steckt in den Ungebildeten. Schauen Sie nur in die sogenannten sozialen Medien, was da an Ärger, Hass ausgekübelt wird. Das zeugt nicht von Bildung. Es löst keine Probleme. Parteien, die immer nur vermeintliche Probleme benennen, ohne realistische Lösungen anzubieten, zeugen von hoher Unbildung. Zum Thema Wissen als Schutz, nur noch das als Beispiel. Das Wissen ist für den Gebildeten ein stärkerer Schutz als 10 Machthaber zusammen, die in der Stadt geherrscht haben. Doch gibt es auf der Erde keinen einzigen Menschen, der so gesetzestreu wäre, dass er stets richtig handelt, ohne je einen Fehler zu begehen. Hör auch nicht auf all die Worte, die man so sagt, denn niemals wirst du einen Untergebenen über dich schimpfen hören, und doch bist du dir bewusst, dass auch du sehr oft über andere geschimpft hast. Weise Worte. Wer als Chef denkt, die Untergebenen würden nie schlecht über einen reden, hat einfach noch nie zugehört, er hatte gar keine Möglichkeit hinzuhören. Und auch die Übertretung des Gesetzes, ich sage immer, die deutsche Verkehrsordnung ist von hohem Sinn und in sich gut, weil sie unser Zusammenleben im öffentlichen Raum regelt, rechts vor links, bei Rot sollst du anhalten und so weiter und so weiter. Wer, Hand aufs Herz, könnte von sich aber behaupten, immer gesetzestreu gewesen zu sein? Da ist man eben noch schnell über die Ampel gehuscht, hat doch in der zweiten Reihe geparkt und hat gedacht, wenn der von rechts kommende nicht schnell fährt, nehme ich mir eben die Vorfahrt. Die an sich gute Verkehrsordnung hat uns alle schon zu Sünderinnen und zu Sündern gemacht. Im Anschluss an die Spruchweisheiten formuliert Colette eine ganze Reihe von Ratschlägen. Da schauen wir mal hin. Schlage die Stelle nochmal auf. Colette, da sind wir im 9. Kapitel ab Vers 12. Da kommen eine ganze Reihe von Ratschlägen, die sich dann auch über mehrere Kapitel hinziehen. Zum Beispiel Umgang mit der Dummheit, sterbende Fliegen, da stinkt und gärt sogar das duftende Öl für die Schönheitspflege. Schwerer als Wissen und Geltung wiegt eine kleine Dummheit. Der Verstand des Gebildeten wählt den rechten Weg, der Verstand des Ungebildeten den linken. Doch der Dumme, welchen Weg er auch einschlägt, ihm fehlt der Verstand, obwohl er von jedem anderen gesagt hat, er ist dumm. Gelassenheit. Wenn der Herrscher gegen dich in Zorn gerät, bewahre die Ruhe, denn Gelassenheit bewahrt vor großen Fehlern. Und so weiter und so weiter. Das Leben, die Lebensweisheit spricht hier aus jedem Wort. Der Prediger hat also eine ganze Reihe von Ratschlägen, lebenspraktischen Ratschlägen. Kann ich Ihnen einfach nur empfehlen, statt sich die Kalendersprüche dieser Tage anzuhören, schauen Sie einfach mal ins Buch Kohelet hinein. Manches zeugt einfach von einer lebensgesättigten Erfahrung. Als Student, natürlich habe ich mir das Buch Kohelet damals näher angesehen, nachdem ich es als junger Mann da im Kloster Maria nachgehört hatte. Und ich habe damals schon einen Satz gelesen am Ende des Buches Kohelet, den ich mir als Student dann später mal vergegenwärtigt habe. Damit hört das Buch Kohelet dann auch auf. Da sind wir im 12. Kapitel. Und damit schließen wir jetzt gleich dann auch unsere Glaubensinformation für heute. Natürlich taucht wieder der Windhauch auf. Wir fangen ab Vers 8 an. Windhauch, Windhauch, sagte Kohelet, das alles ist Windhauch. Kohelet war ein Gelehrter. Außerdem hat er einfachen Leuten Kenntnisse beigebracht. Er hörte zu und prüfte. Er hat viele Sprichwörter selbst in Form gebracht. Kohelet hat sich bemüht, gut formulierte Worte zu finden, und hier sind diese wahren Worte sorgfältig aufgeschrieben. Worte von Gelehrten sind wie Ochsenstecken, Sprüche aus Sammlungen aber sitzen wie eingetriebene Nägel. Sie sind die Gabe eines einzigen Hirten. Also eine Art Nachwort geben die Herausgeber hier zu, dass Kohelet nicht der Autor dieses Buches war, sondern dass sie rückschauen auf diesen Prediger, der ein Gelehrter war. Wir hatten am Anfang ja schon darauf rekurriert, dass möglicherweise Salomo dahinter steckt, vielleicht aber auch andere Gelehrte, deren Sprüche man gesammelt hat, die hier in ein Konvolut gebracht worden sind. Wie gesagt, das Buch Kohelet ist kein Buch aus einem einzigen Guss. Es hat verschiedene Charaktere, aber es zeugt davon, dass scheinend Sprüche und Weisheiten Ratschläge gewesen waren, die sich über Jahrhunderte bewährt haben, weswegen man sie bewahrt hat. Sehr lebenspraktisch. Nicht nur skeptizistisch, nicht nur pessimistisch, sondern durchaus mit Zuversicht geschrieben. Man kann auch aus einer schlechten Erfahrung lernen, und es gehört halt zum Leben dazu, dass das Leben heute, würden wir sagen, nicht immer nur ein Ponyhof ist. Aber gerade dann, wenn schwierige Zeiten sind, den Kopf nicht in den Sand zu stecken, sondern sich aufzurichten, mit Zuversicht in eine zuversichtliche Zukunft zu schauen, die man selber gestalten kann. Das ist das, was an uns liegt. Und mit Blick hier in Deutschland auf eine bevorstehende Bundeswahl wäre das ein Aspekt, den Kohelet sagen würde: Ja, alles ist Windhauch, aber die Lebenszeit, die dir gegeben ist, musst du gut gestalten. Wähl deshalb das Leben, wähl das, was dem Leben dient. Wenn es eine Wahlempfehlung des Kohelet gäbe, könnte sie sich so angehört haben. Dann aber kommt der Schluss des Buches, und das habe ich mir als Student nebens Nachttischchen gehängt. Im Übrigen, mein Sohn, lass dich warnen. Es nimmt kein Ende mit dem vielen Bücherschreiben, und viel Studieren ermüdet den Leib. Hast du alles gehört? So lautet der Schluss. Fürchte Gott und achte auf seine Gebote. Das allein hat der Mensch nötig. Denn Gott wird jedes Tun vor das Gericht bringen, das über alles Verborgene urteilt, es sei gut oder böse. Dem Menschen ist eine gewisse Lebensspanne gegeben. Der Mensch kann diese Lebensspanne investieren. Die Frage ist, wohinein investiert er sie? In eitlen Tand? In Blittery? In etwas, das in sich schon Windhauch und nichts wert ist? Von dem nichts übrig bleiben wird? Oder wird er seine Lebensspanne, und das würde Kohelet sagen, in Bildung und Wissen investieren, damit sein Leben an dieser Stelle Glück hervorbringen kann, auch Glück für andere hervorbringt? Und hier bringt Kohelet ganz zum Schluss die Ewigkeit wieder ins Spiel, ohne sie direkt zu benennen. Denn Gott schaut auf das alles, und es wird der Tag kommen, an dem das alles aufgewogen wird. Also ist doch nicht alles Windhauch. Der Skeptiker Kohelet lenkt hier ganz am Schluss den Blick auf Gott. Und da ist sie wieder, dieser Fixpunkt des Denkens in Qohelets Ausführungen, das Schauen auf Gott, denn er wird jedes Tun vor das Gericht bringen, das über alles Verborgene urteilt, es sei gut oder böse. Ist also alles Windhauch? Hier auf Erden schon, aber nicht mit Blick auf die Ewigkeit, denn wenn die Ewigkeit die Fülle der Zeit ist, dann wird da alles bewahrt werden. Liebe Freunde und Freunde der Glaubensinformation, am Schluss dieser Glaubensinformation möchte ich Sie auf ein besonderes Projekt aufmerksam machen. Sie wissen, dass ich auch in anderen Projekten internetmäßig aktiv bin, unter anderem ja mit meinem Freund und Kollegen aus Jerusalem, dem Alttestamentler Till Magnus Steiner. Ich bin ja der Neutestamentler. Wir haben zusammen mal den Webblog DI Verbum auf die Reihe gebracht. Wir diskutieren ja regelmäßig im Internet unter der Rubrik DI Verbum direkt. Und Till Magnus Steiner und ich haben ein neues Podcast-Projekt im November schon gestartet. Das nennen wir die Schrifterzähler. Wir erzählen biblische Geschichten neu. Den Zachäus etwa. Oder den sogenannten Sündenfall aus Genesis. Oder die Erweckung des Lazarus. Oder die Bindung Isaaks. Und so weiter und so weiter. Auch König Salomo kam schon vor, weil wir uns über das salomonische Urteil unterhalten und die Geschichte neu erzählt haben. Wir gehen in Leerstellen, die Texte haben, hinein, betrachten sie manchmal aus einer modernen Perspektive, manchmal aus einer biblischen Perspektive. Wenn Sie da Spaß haben, hören Sie mal rein. 7 Folgen plus eine weihnachtliche Bonusfolge sind schon veröffentlicht. Die finden Sie unter www.die-schrifterzähler.de, Schrifterzähler mit AE. Da können Sie sich die Folgen anhören, finden Sie auch im Podcast, im Podcatcher Ihrer Wahl. Und die ersten 7 plus die Bonusfolge sind so gut angekommen aus der ersten Staffel, dass wir aktuell dabei sind, eine zweite Staffel zu produzieren. Man darf sich also auf mehr freuen. Also, hören Sie gerne mal rein. Meine Empfehlung heute am Schluss dieser Glaubensinformation. Die Schrifterzähler unter www.dieschrifterzähler.de. Wenn Sie möchten, sehen und hören wir uns hier sehr gerne wieder in 2 Wochen am 22. Januar im Jahr des Herrn 2025. Dann lautet das Thema Binden und Lösen. Die Vollmacht der Kirche. Spannendes Thema, denn wir hören ja gerade von den geweihten Häuptern oft, dass es ja gar keine Vollmacht für die Kirche gäbe, dieses oder jenes zu verändern. Und ob das so stimmt oder nicht, damit setzen wir uns bei der nächsten Glaubensinformation in 2 Wochen auseinander. Bis dahin, bleiben oder werden Sie gesund. Helfen Sie anderen, gesund zu bleiben oder zu werden. In diesen Tagen ist es mir ein Anliegen, am Schluss immer den Frieden über Israel herabzurufen. Shalom al Israel, Frieden über Israel. Ihnen allen da draußen wünsche ich ein herzliches Glück auf!